herzlich willkommen zur zweiten Staffel unseres ZIA-Podcasts Audible Women in Science and Humanities, dem Podcast aus dem Zeitverlag zu unserem ZIA-Fellowship-Programm. In diesem Podcast wollen wir eintauchen in die Projekte unserer Fellows. Wir sprechen mit ihnen über ihre Forschung, über die wissenschaftliche Karriere und über das Thema Wissenschaftskommunikation. Mit dem einjährigen Fellowship-Programm haben wir es uns zum Ziel gesetzt, Wissenschaftlerinnen zu inspirieren, zu vernetzen und sie gemeinsam mit unseren Partnern zu unterstützen. Und wer dabei sein will, entweder als Fellow oder auch als Partnerinstitution, kann sich jederzeit unter zia@zeit.de bei uns melden. Heute ist Isabel Schäufele-Elbers mein Gast. Sie forscht an der Freien Universität in Bozen. Herzlich willkommen, liebe Isabel. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich, dabei zu sein. Danke für die Einladung.
Vielleicht starten wir damit, dass du dich einmal kurz vorstellst. Wer bist du und in welchem Bereich bist du unterwegs?
Ich bin Assistenzprofessorin an der Freien Universität Bozen für Agrar- und Ernährungsökonomie mit Schwerpunkt nachhaltiger Lebensmittelkonsum. Und ich untersuche insbesondere die Lücke zwischen Einstellungen und nachhaltigem Verhalten bei Lebensmitteln.
Mhm. Ein ganz aktuelles Thema in vielerlei Hinsicht. Und wie bist du dahin gekommen? Also wie war dein wissenschaftlicher Werdegang?
Im Bachelor habe ich Weinwirtschaft studiert, im Master dann Ernährungsökonomie und meine Promotion habe ich zum Einkaufsverhalten bei ökologischem Wein gemacht.
Ja, super. Also es sind ja Themen, die jeden auch umgeben und wahrscheinlich sehr dankbar für das Thema Sichtbarkeit. Wie ist das? Bist du mit deiner Forschung sichtbar und was bedeutet das auch für dich?
Ja, mir ist es eben wichtig, dass meine Forschung auch außerhalb vom akademischen Kreis wahrgenommen wird, weil ich eben auch sehr praxisrelevante Forschung betreibe. Das heißt auch zum Beispiel akademische Artikel dann in Fachzeitschriften zu veröffentlichen, also in praxisrelevanten Fachzeitschriften, damit eben auch Wirtschaftsakteure, Politiker, aber auch Verbraucher einen Zugang zu meinen Forschungsergebnissen haben. Insbesondere ist es dabei wichtig, Verbrauchern auch die Auswirkungen ihrer Lebensmittel- und Konsumentscheidungen deutlich zu machen und aufzuzeigen, welche Wege es gibt, um nachhaltigen Konsum zu erreichen bzw. zu fördern.
Damit ist es ja quasi der totale Transfer dessen, was du erforschst. Was sind tatsächlich dann nochmal deine Zielgruppen? Du hast schon gesagt, das eine ist ja tatsächlich die Scientific Community, das andere dann die politische Ebene, um auch Veränderungen wahrscheinlich anzustoßen. Welche anderen Zielgruppen würdest du noch sehen?
Vor allem aktuell Gastronomie, weil wir einige Feldexperimente in der Gastronomie, aber auch in Mensen durchführen. Das heißt aber auch dann Mensa-Betreiber, also der ganze Food-Service-Bereich, um dann eben durch die Kommunikation auch an Kooperationspartner zu kommen, um dann gemeinsam Forschungsanträge zu stellen und dann eben auch wirklich in der Praxis Experimente, Feldexperimente durchzuführen. Daran bin ich aktuell.
Super spannend. Das heißt, Kommunikation auch als Tool, um dann wieder deine wissenschaftlichen Experimente überhaupt erst zu ermöglichen an der Stelle.
Genau, ja.
Und wird das immer offen aufgenommen? Wie ist so dein Eindruck?
Ja, also es ist unterschiedlich. Also es ist doch durchaus schwierig, Praxispartner zu finden. Deshalb ist Wissenschaftskommunikation hier auch ein Schlüssel, um Kontakte aufzubauen und auch zu zeigen, was haben wir schon gemacht, welche Experimente wurden schon durchgeführt und dann eben an neue Kontakte zu kommen. Denn viele haben eben auch nicht die zeitlichen Ressourcen. Also in Unternehmen ist es oft schwierig, wenn es keine Abteilungen gibt, die sich gezielt mit Innovation und Forschung beschäftigen oder selbst wenn es die gibt, dass dann eben auch Zeit und Ressourcen dafür aufgewendet werden für Kooperationen mit der Forschung und für solche Experimente oder Umfragen, die wir dann in den Einrichtungen machen wollen.
Das heißt, ihr geht früh rein, um die Partner zu gewinnen und dann wahrscheinlich mit den Ergebnissen hinterher auch wieder in die Kommunikation mit den jeweiligen Stakeholdern.
Ja, genau.
Und denkt ihr das von Anfang an mit in euren Projekten? Also ist Wissenschaftskommunikation immer schon ein relevanter Bestandteil bei Projektkonzeption, würdest du das sagen mittlerweile?
Ja, auf jeden Fall. Also es wird ja schon gefordert beim Schreiben von Projektanträgen, dass man das durchdenkt, dass man da finanzielle und zeitliche Ressourcen einplant, um für Praxiszeitschriften beispielsweise Artikel zu schreiben. Also gerade in meinem Bereich, wo wir sehr praxisnah forschen und auch wo ich im Ökolandbau promoviert habe, war das schon immer sehr relevant, dass wir das dann auch an entsprechende Verbände weitertragen und in die Praxis die Ergebnisse, die dann aus diesen Projekten zur Förderung vom Ökolandbau entstehen.
Super, ja. Wenn wir ja im CIA Fellowship zusammenkommen, sprechen wir oft über Veränderungen, die es braucht, um diese Sichtbarkeit und vor allen Dingen auch den Gender Gap in der Wissenschaft, in der Sichtbarkeit, dass doch tendenziell Frauen unterrepräsentiert sind, zu schließen, den wir ja in den Daten auf allen Ebenen sehen. Veränderungen fangen ja oft in der nächsten Generation erst an. Deshalb die Frage an dich, wenn du einer 5-Jährigen erklären solltest, warum sie Wissenschaftlerin werden soll und warum auch Wissenschaftskommunikation so großartig ist, was würdest du ihr erklären?
Das ist eine interessante Frage. Ich habe einen 5-jährigen Sohn.
Ja, dann passt das ja genau.
Der würde erstmal an Dino-Knochen denken und vielleicht noch an ein Labor. Und dann, da ist es natürlich dann schwierig, so die Sozialwissenschaften zu erklären. Aber vielleicht würde ich sagen, dass es wie eine Entdeckungsreise ist oder eine Schatzsuche, weil es jeden Tag was Neues zu entdecken gibt und die Fragen nie ausgehen und es immer wieder spannend ist, die Antworten zu suchen, wie ein Schatz. Und eben zu erforschen, wie funktioniert eigentlich alles um uns rum und wie können wir auch unser Leben für alle besser machen. Und wenn ich dann überlege, wie ich eben jetzt speziell meine Forschung erklären würde, würde ich mal sagen, ich schaue mir an, was Menschen kaufen, was sie zum Beispiel im Supermarkt in ihren Einkaufswagen legen und ich will rausfinden, warum sie das tun, ob sie vielleicht das Essen in ihren Einkaufswagen legen, weil es gesund ist oder gut für die Umwelt oder weil es ihnen einfach gut schmeckt. Und dann möchte ich diese Entscheidung für dieses Essen eben analysieren und gucken, wie können wir diese Entscheidungen ändern, damit die Umwelt eben nicht schädigt. Also so würde ich das ganz einfach versuchen zu erklären.
Ich glaube, das würde er wahrscheinlich sofort verstehen, wenn du jetzt mal weiterdenkst und du hast vielleicht eine Studierende im Master, die hadert, ob sie diesen Weg gehen soll. Was würdest du der sagen? Soll sie in der Wissenschaft bleiben? Und warum eigentlich?
Oh, schwierige Frage. Es ist auf jeden Fall eine wahnsinnige Freiheit, die man hat. Man kann sich oft die Fragen selber aussuchen und die eigene Forschungsfragen aufstellen und dann eben eigene Wege gehen. Das heißt, das Positive ist, dass man eine wahnsinnige Freiheit hat und sich entwickeln kann. Das ist das Schöne für mich an der Forschung. Speziell in meinem Bereich, der ja sehr interdisziplinär ist, ist es auch total spannend, diese Wechselbeziehung zwischen Politik, Wirtschaft, Forschung zu beobachten und auch mitzugestalten und hier auch tatsächlich echte Veränderungen anzustoßen, was man dann eben durch Wissenschaftskommunikation auch erreichen kann. Also dieses, dass man die Ergebnisse in die Praxis trägt und dann auch wieder Rückmeldungen bekommt und mit Praxispartnern zusammenarbeitet. Also das würde ich jetzt als die Motive rausstellen, die zumindest bei mir überwogen, um mich dann für die Forschung zu entscheiden. Also die Freiheit und den Einfluss, den man dann auch auf die Praxis hat, aber aus einer Perspektive, die eben doch eine sehr neutrale Perspektive ist. Also man hat keine Zwänge, jetzt aufgrund von Unternehmenszielen zu handeln, sondern hat wirklich die Freiheit, Projekte zu verfolgen und eigene Interessen auch irgendwo mit reinzunehmen.
Ja, super. Spannend. Und das sind wahrscheinlich dann auch die Treiber, die dich antreiben, sowohl in Bezug auf die Forschung als auch in Bezug auf die Kommunikation?
Ja, genau. Also ich bewege mich ja in einem ganz interessanten Feld, wo ganz viel passiert. Also Tourismus, Weinbau, Ernährung, Lebensmittelproduktion, die haben alle in die Bereiche negative Auswirkungen auf unterschiedliche Nachhaltigkeitsindikatoren, aber es bieten sich eben auch großartige Chancen, hier nachhaltige Entwicklung voranzubringen. Und ich finde es total spannend, das Ganze mitzugestalten und hier einfach die unterschiedlichen Herausforderungen in den Bereichen zu analysieren und hier auch Wege dann zu suchen, wie man die Probleme eben lösen kann.
Das ist dann die Detektivarbeit, von der du ja vorhin auch gesprochen hast, oder die Schatzsuche, genau, die dahinter steckt. Genau. Jetzt bist du ja schon sehr weit in dem Denken, dass du Kommunikation als relevanten Baustein in deine Arbeit als Wissenschaftlerin mit integrierst und damit auch eine gewisse Sichtbarkeit auf jeden Fall anstrebst. Ich habe es vorhin aber schon gesagt, gerade Wissenschaftlerinnen sind nicht immer sichtbar. Was wären denn deine Top 3 Ideen zur Erhöhung der Sichtbarkeit von Frauen in der Wissenschaft?
Ja, die Teilnahme am ZIA-Programm auf jeden Fall. Also,
das war nicht abgesprochen.
Also die hat mir total viel geholfen, auch hier von Uni-intern. Also die haben das Programm auch zum Anlass genommen, einen Podcast hier Uni-intern aufzunehmen, und ein Artikel ist in der Zeitung erschienen. Also die Presseabteilung hier hat das Ganze ziemlich positiv aufgenommen. Ich hatte viele Möglichkeiten, ja, sichtbar zu werden, hier regional natürlich, aber dann eben auch durch das Zeitprogramm. Und was ich immer ganz stark verfolge, sind öffentliche Vorträge, gerade hier im Tourismusbereich sehr stark, und nachhaltige Entwicklung ein Riesenthema. Da werde ich oft eingeladen zu Vorträgen, zu unterschiedlichen Projekten, auf diversen Veranstaltungen, die ich dann, wenn es zeitlich passt, auch immer gerne annehme, weil ich das eben auch wichtig finde, um dann wieder, wie gerade vorhin schon gesagt, Praxispartner zu finden für neue Projekte. Die Social-Media-Kommunikation ist auch wichtig. Also ich bin ganz aktiv auf LinkedIn und ich entwickle mich da gerade auch noch weiter und versuche, das Ganze auszubauen und dadurch noch aktiver zu werden, um gezielt auch ein Netzwerk aufzubauen, speziell im akademischen Kreis, aber auch darüber hinaus Praxis und Landwirtschaft und so weiter. Meine ganzen Themen quasi dann in einem LinkedIn-Netzwerk abzubilden, das ist gerade so mein Ziel, und da eben dann auch aktiv ein Netzwerk aufzubauen.
Ja, das spürt man bei dir auch, dieses Zielstrebige, dass du schon eine Idee davon hast, wo es hingehen soll. Und das ist ja super, wenn du das so mitnimmst. Was man auch raushört, ist das Thema Herausforderungen. Wenn es zeitlich möglich ist, ist die zeitliche Komponente aus deiner Perspektive die größte Herausforderung?
Zumindest eine der großen Herausforderungen, denn oft ist es ja nicht eingepreist, dass man Wissenschaftskommunikation betreibt. Also man ist mit Projektkonzeption, Umsetzung beschäftigt, eben Gelder einzuwerben, oder das Wichtigste, wenn man sich noch, wie in meinem Fall, habilitieren will, dann Artikel zu veröffentlichen. Das ist eigentlich das Kerngeschäft, die Artikelveröffentlichung und die Drittmitteleinwerbung. Und dann hat man natürlich erstmal diese zwei Prioritäten, und Wissenschaftskommunikation bringt einem ja erstmal, wenn man jetzt nüchtern den Lebenslauf betrachtet, wenig, weil eben diese zwei Dinge zählen, wenn man irgendwann mal berufen werden will. Klar, es wird mittlerweile auch immer wichtiger, dass man diese sogenannte Third Mission, also da fällt die Wissenschaftskommunikation darunter, betreibt, aber da gibt es eben nicht so diese harten Fakten, wie es die eben bei Veröffentlichung von Artikeln und Drittmitteleinwerbung gibt. Und deswegen fällt das Ganze wahrscheinlich eher immer dann ein bisschen unter den Stuhl, weil es eben diese zwei wichtigen Blöcke vorher gibt. Und vor allem dann, wenn man Familie noch hat und weniger Zeit als jetzt noch zu Promotionszeiten, dann fällt es vielleicht manchmal ein bisschen runter. Aber ich versuche immer übers Jahr zumindest ein paar Dinge aktiv zu machen, also Vorträge zu halten und so weiter. Und mit LinkedIn wird man immer schneller. Das geht dann ja auch so nebenbei irgendwann.
Da sagst du ja auch was Wichtiges, sich das auch zu planen übers Jahr hinweg und bestimmte Ziele auch in dem Sinne da zu verfolgen. Ich würde jetzt dir Wortpaare zuwerfen und du sagst aus dem Bauch heraus, welches der beiden Wörter dir näher ist. Es gibt gar kein richtig und kein falsch. Ordnung oder Chaos? Was würdest du sagen?
Ordnung.
Weg oder Ziel?
Weg.
Professorin oder Präsidentin?
Professorin.
Ausdauer oder Sprint?
Ausdauer.
Und Schreiben oder Netzwerken?
Schreiben.
Ich glaube, damit hat man dich auch noch mal ein ganz kleines bisschen besser kennengelernt. Jetzt kommen wir zur Abschlussfrage. Das ist sozusagen unser Serviceblock für alle zuhörenden JournalistInnen, Medien- und KommunikatorInnen. Wenn nämlich Medien jetzt berichten und auf der Suche nach einer Expertin sind, zu welchen Themen können sie dich anrufen?
Nachhaltiger Lebensmittelkonsum, insbesondere Fleischreduktion, Reduktion von Lebensmittelabfällen, nachhaltige Tourismusentwicklung und Biowein.
Super. Also wenn da jetzt nicht was bei passiert, kann ich es auch nicht sagen. So aktuelle Themen und dann eine so tolle Wissenschaftlerin, die da forscht. Vielen Dank, liebe Isabel, für deine Zeit. Vielen Dank für deine Einblicke in die Forschung, auch in deinen Weg dorthin, in die Herausforderungen, dein Blick auf Wissenschaftskommunikation. Wir werden deinen und euren Weg der CIAS sicherlich weiter gespannt beobachten und wer dich kennenlernen will oder dich eben als Expertin befragen will, bekommt über uns deine Kontaktdaten. Einfach eine E-Mail schreiben an cia@zeit.de. Danke, Isabel, für deine Zeit.
Danke, Hannah.